culture.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Sprache, über das Sprechen, über die Sprache als Kampfsportart. Ein Eindruck, der entsteht, wenn man Diskussionen online mitverfolgt, dass langsam aber sicher die Sprache zum Kampfsport wird. Meine Gäste sind Menschen, die professionell mit Sprache zu tun haben und wohl zeitweise auch damit ringen. Marie-José Gölli, Journalistin bei der Republik und Sprachwissenschaftlerin, und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Ich habe meinen Eindruck geschildert, Sprache wird heutzutage oft eingesetzt, als wären einzelne Wörter richtige Waffen. Und ich nenne mal nur ein Beispiel, was gerade so schön in die Zeit passt: Woke. Täuscht der Eindruck, Marie-José?
Ich glaube, es kommt sehr auf den Kontext an. Also es kommt darauf an, wer du bist und mit welcher Intention du woke sagst. Wenn du aus Kreisen kommst, die Wokeness als etwas Schlechtes oder Einengendes betrachten, dann nutzt du es vielleicht tatsächlich als Waffe oder als Beschimpfung. Und gleichzeitig machst du aber auch etwas anderes. Du signalisierst, wer du bist und welcher Gruppe du dich zugehörig fühlst, wie du denkst, was deine Weltsicht ist.
Mhm. Aber trotzdem, es wird von ganz vielen Leuten einfach so als Beleidigung hingeschmissen, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, ich glaube, also ja, ich nehme das auch so wahr. Und ich nehme aber auch wahr, dass es auch jene Kreise gibt, die das Wort woke initial vielleicht als eine eben wache, aufmerksame, eine respektvolle Art, anderen Menschen zu begegnen.
Genau. Das wäre es ja laut Definition, oder?
Genau. Und es gibt jetzt aber auch jene Kreise, die sich das Wort wieder zu eigen gemacht haben, also sich reappropriiert haben, pardon. Und dann würdest du es vielleicht in anerkennender Weise nutzen oder vielleicht auch ironisch mit einem Augenzwinkern. Also ich glaube, du handelst immer, wenn du das Wort sagst, und du verortest dich auch immer in einem kulturellen oder politischen Spektrum.
Ich glaube, wir müssen da mal eine geistige Notiz machen, dass das Wort Sprechen und Schriftlich sind natürlich verschiedene Angelegenheiten in dem Zusammenhang.
Genau,
unbedingt. Raphael, was ist denn dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist, dass das Woke wahrscheinlich, wenn man eine Analyse machen würde, im Schriftlichen oder in Kommentarspalten oder in Social Media heutzutage oft als negativ konnotiertes Wort benutzt wird. Aber mir kommt dazu auch in den Sinn, dass intellektuell war ja auch ein Schimpfwort, als es erfunden wurde. Ich weiß nicht, das wissen nicht sehr viele Leute, aber in Frankreich war das eigentlich eine Beleidigung, jemanden intellektuell zu nennen.
Hat sich also recht gewandelt in der Zwischenzeit.
Genau. Und woke ist natürlich das Problem, dass es eigentlich aus einem, sagen wir mal, BIPOC-afroamerikanischen Kontext kommt. Und das war zuerst ein sehr politisches Wort und ein Wort gegen die schlafen.
Also, ja, die, also aufzuwachen eigentlich.
Ja,
quasi.
Genau. Es war eigentlich ein Aufruf zum Kampf und wurde dann appropriiert von, ja, sagen wir mal, von linken oder queeren Kreisen zuerst. Jetzt wird es halt schon im Rechtsspeech eigentlich vor allem verwendet. Also die meisten Leute, würde ich mal behaupten, die heutzutage woke sind, vermeiden das Wort.
Ja, also das könnte gut sein.
Ja, ich bin nicht sicher. Also ich glaube, in den Kreisen, in denen ich jetzt arbeite, ist es ein Wort, das man durchaus auch nutzt. Manchmal augenzwinkernd und manchmal durchaus seriös als etwas Erstrebenswertes eigentlich, okay, also als eine Art und Weise zu sagen, hey, wir wollen eigentlich auf eine sensible Art über andere Menschen sprechen, zum Beispiel.
Ja, also ich meine, da bin ich natürlich absolut dafür, aber ich weiß nicht genau, also ich begegne dem Wort eigentlich fast nur entweder in ironischem Kontext oder dann negativ, also dann gegen jemanden gerichtet und nicht, also als Selbstbezeichnung höre ich es praktisch nicht mehr, ja.
Also könnten wir vielleicht sagen, dass eine Bubble nicht mehr mit der anderen Bubble redet oder vielleicht die Wörter auch anders interpretiert?
Ja, oder dass man vielleicht das Wort unterschiedlich nutzt, je nachdem, mit wem man unterwegs ist und mit wem man spricht.
Das wäre dann Soziolinguistik, kurz zusammengefasst.
Ganz genau.
Wer wann mit wem welche Sprache redet.
Ja.
Aber eben dieser Eindruck, der gerade in politischen Debatten, muss ich jetzt sagen, und sozialen Debatten, will es mir scheinen, dass ich in den Kommentarspalten immer mehr so Kurzformeln höre, die eigentlich Beleidigungen enthalten, ohne dass man sich um den Inhalt kümmern muss. Ich kann jetzt die Liste ein bisschen fortsetzen. Linke Kreise sind sehr schnell mit dem Nazi zur Hand, wenn es um solche Sachen geht. Mainstream, Pädophile, das ist in den USA ein großes Thema. Staatsfunk, Staatsfernsehen, Staatsradio. Das wären so ein paar Stichworte. Kommunist auch noch.
Schwurbler. Ist jetzt ein bisschen vorbei, aber war auch ein sehr großes Modewort, nicht?
Und ich glaube, es gibt eben, gerade bei diese Wörter, die du jetzt genannt hast, sind eigentlich super gute Beispiele, um zu erkennen, dass es eben nicht nur um die Beschimpfung des Gegenübers geht, sondern vor allem auch darum zu signalisieren, wer man ist und genau, wie man denkt und was meine eigene Weltsicht ist.
Ich glaube auch, dass es so Codes sind, die sofort sagen, ich gehöre zu euch oder ich gehöre nicht zu euch. Also wenn ich das Wort Schlafschaf irgendwo lese, dann weiß ich, das ist nicht meine Bubble eigentlich so. Ja. Und eben, wenn du das Wort Boomer hörst, dann denke ich, kann ich mich ironisch noch beteiligen oder so. Also, weil alle über 35 sind heutzutage Boomer, nicht? Also wenn sie weiß sind und Männer vor allem.
Also mir wurde kürzlich mal mitgeteilt in so einer Kommentarspalte, dass ich ein langweiliger Mainstream Journalist war, glaube ich, nicht das Wort, Angestellter des Staatsfunkes sei. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, da türmt sich eigentlich Beleidigung auf Beleidigung. Und wo soll denn das hinführen? Was ist denn das? Habt ihr irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte, diese Art, sich zu unterhalten? Oder beziehungsweise sich nicht zu unterhalten?
Ich habe kürzlich mich mit dem Buch eines Soziolinguisten eben auseinandergesetzt, Joachim Charlot, der hat sogenannte, wie er es nennt, hässliche Wörter untersucht. Und der schreibt, dass in der Bundesrepublik noch nie so viel geschimpft und beleidigt wurde wie seit dem Erstarken der neuen Rechten. Und ich denke, das hat mit zwei Dingen zu tun, damit mit dieser spezifischen Gruppe. Darüber gibt es, glaube ich, viel zu sagen. Und auch mit dem digitalen Raum, der natürlich wie nie zuvor es erlaubt, sich auszudrücken und der Öffentlichkeit preiszugeben, was man sagen möchte.
Ja, und man bleibt ja unbeschadet. Also ich glaube eben, der Vergleich mit Kampfsport ist vielleicht ein bisschen falsch, weil man immer aus der Deckung heraus eigentlich schießt oder boxt oder was auch
oder
immer.
Oder sich gar nicht beteiligt am Kampf.
Ja, genau. Man ist
im
eher,
digitalen Raum.
Ja, genau. Ja. Ich rede jetzt vom digitalen Raum. Ja, ich meine, du hast vorhin auch das Wort Stichwort verwendet und ich finde das eigentlich noch gut, weil Stich ist ja auch etwas, was man jemandem verabreicht. Also man sticht mit Worten und ich glaube, solche Beleidigungstiraden sind eigentlich schon dazu da, einfach erstens mal, also es ist das Gegenteil von Argumenten letztendlich, nicht? Also die wollen ja nicht eine Antwort von dir als staatsangestellter Mainstream-Sklave des Systems. Also die warten ja nicht dann darauf, dass du sagst, nein, das stimmt gar nicht und oder so. Es geht nicht um Wahrheit oder Falschheit oder irgendwie um Argumente, die man, es geht wirklich um Lärm, ja, wahrscheinlich, und eben ums Markieren des Territoriums.
Das ganz bestimmt. Und wenn ich andere beleidige oder andere runtermache, dann ist es ja immer auch eine Art und Weise, mich selbst zu erhöhen, also Selbstbewusstsein zu erlangen als Gruppe vielleicht auch. Mhm. Genau.
Ja, und eben die gängigen Schemen des, sagen wir, politischen Betriebs oder des argumentativen Betriebs einfach zu sabotieren. Ich glaube, darum geht es letztendlich auch, dass man sagt eben, ich spiele nicht Schach, ich spiele Schach wie eine Taube, nicht?
Also der berühmte Taubenvergleich.
Genau, ja. Also es ist, und ich glaube, das war früher auch eine Beleidigung, jemandem das zu sagen, und heute sind sie stolz darauf. Also, ja, ich geh doch nicht auf deine Argumente ein, das interessiert mich überhaupt nicht.
Das Ende dieses Pigeon Chess nennt man das, wo man soll nie mit einem Nazi argumentieren, weil das verhält sich so, wie wenn man mit einer Taube Schach spielt. Also zuerst stolziert sie auf dem Terrain herum, das ist natürlich das Schachbrett, schmeißt alle Figuren um und ist am Schluss noch stolz drauf und kackt noch drauf.
Mhm. Flood the zone with shit, oder?
Ja,
dann hat es Steve Bannon genannt. Also du bläst so viele Schimpfworte und so viel, in diesem anderen Fall Bullshit oder so viele Fake News in die Welt heraus, dass die andere Seite gar nicht mehr nachkommt mit Faktenchecks und Argumenten.
Ja, weil das braucht viel mehr Energie natürlich. Etwas, also etwas zu beweisen, dass es nicht stimmt. Es braucht viel mehr Energie, als einfach irgendetwas zu behaupten.
Also, ganz genau.
Und das ist natürlich schon politisches Kalkül. Und ich glaube, dass, also wenn man Leute, also gewisse deutsche Politiker sich anhört, was die für Zeugs erzählen, das ist ja wirklich jetzt schon vergleichbar mit Republikanern in den USA oder Hardcore-Trumper.
Auch so ein neues Wort, genau.
Und das ist absolutes Kalkül, ja, weil das sind dann wie, und die anderen rennen dann irgendwie immer dem ersten Ball hinterher, der geschmissen wird wie ein Hündchen und hat keine Zeit für sich, um das Richtige, Wichtige zu kümmern.
Ja, ja, genau, du musst, das war ja, ich habe kürzlich diesen Film geschaut, diese Trump-Biografie, The Apprentice, und da hat sein Mentor hatte ja gesagt, attack, attack, attack.
Roger also je schneller, Stone oder
der Roy Cohn.
Roy Cohn, ja.
Also je mehr du attackierst, je mehr Bullshit du in die Zone hinausbläst, desto mehr müssen die anderen hinterherrennen. Mhm. Und ich finde schon interessant, wie nach der ersten Amtszeit von Trump ganz viele in den Medien gesagt haben, ganz viele Journalisten haben gesagt, wir haben Fehler gemacht, wir haben viel zu viel reagiert, sind viel zu sehr hinterhergerannt und haben nicht realisiert, wie sehr auch negative Aufmerksamkeit für Trump eigentlich gute Aufmerksamkeit ist. Wir wollen es anders machen. Und jetzt hat er im ersten Halbjahr seiner zweiten Amtszeit so viel, so schnell gemacht, dass alle wieder einfach hinterher gerannt sind. Also es ist auch sehr schwierig, das nicht zu tun.
Ja, weil die kamen natürlich rein und hatten 4 Jahre Zeit, das vorzubereiten. Also die sind eigentlich rennend gelandet, nicht? Und letztes Mal war eher so, wo sind wir hier, wie geht das Ding, das Weiße Haus, wie funktioniert das? Und dann war schon mal, ja, und jetzt sind sie einfach, ja, haben sie eigentlich Inkompetenz als Markenzeichen gewählt und ja.
Interessant fand ich einen Moment von dem, was du gesagt hast vorhin, Raphael, und zwar diese Idee, dass man viel Zeit investieren muss, um das Gegenteil zu beweisen. Und mir scheint eine Taktik, die ich häufiger bemerke, ist, dass Leute irgendeine Behauptung rauswerfen und du sagst, nein, das stimmt nicht, und dann sagen sie, beweis das mal. Anstatt dass sie beweisen, was an ihrer Theorie stimmt, musst du ihnen beweisen, dass sie nicht stimmt.
Ja, und deshalb ist auch der journalistische Faktencheck eine Form, die mit viel Vorsicht zu, also für uns Schreibenden, etwas, wo wir uns gut überlegen müssen, machen wir es nicht, wo machen wir es, wann machen wir es, weil es eben dermaßen viel Zeit braucht. Du kannst dein Leben mit Faktenchecks verbringen.
Ja, vor allem eben, wenn du Leute hast wie Trump, die eigentlich nichts sagen, was stimmt. Also er sagt eigentlich praktisch nie irgendetwas, was stimmt, vielleicht außer eben, dass er unglaublich reich ist oder so. Das ist vielleicht das Einzige, was stimmt.
Ich glaube, auch das stimmt nicht.
Dass er gerne junge Frauen hat, das stimmt, glaube ich.
Mhm. Aber eben, das danach dagegen zu checken, ist dann wiederum etwas, was
er dann nicht will, ja.
Eine Medienlandschaft aber trotzdem ziemlich in Atem hält, weil jeden Tag eine andere Rauchbombe, oder?
Also, genau, ja, ja.
Wenn wir uns jetzt an die ersten Teile, bevor wir Trump dann wieder verlassen, muss es dann doch mal gesagt sein, ja. Was wir da alles erlebt haben, der Panama-Kanal, Kanada, Grönland werden annektiert, Hunde und Katzen werden gegessen.
Epstein
und so weiter und so fort. Und das verschwindet so schnell, dass es gekommen ist.
Ja, und also Epstein verschwindet eben nicht bis jetzt, aber er ging sogar aufs Dach vom Weißen Haus, damit man über was anderes redet. Das ist ja unglaublich und hat plötzlich international Politik gemacht, damit das verschwindet. Mhm. Also es hat ihn ja überhaupt nicht interessiert eigentlich vorher. Aber ja, dort hängen sie ihn jetzt vielleicht auf. Ich finde ja eigentlich interessant, was Gavin Newsom macht.
Mhm. Den Wortschatz des Präsidenten.
Das 1:1 kopiert und einen Online-Store hat er aufgemacht, wo er die gleichen Hüte verkauft, weil es einfach draufsteht, irgendwie Gavin Newsom was right und so. Und,
ja, ist jetzt das gut, weil ich habe kürzlich auch gelesen, dass es Leute gibt, die davor zurückschrecken, jetzt die gleichen Methoden auch anzuwenden. Bevor wir diese amerikanische Bubble mal ein bisschen verlassen.
Ja, das ist eine große Frage, oder? Was ist vernünftige, gute Propaganda? Offenbar ist mit langweiligen Wahrheiten sind nicht viele Wähler zu gewinnen. Und gleichzeitig ehrlich und auf eine ehrliche Art und Weise Emotionen wecken. Das muss ich erst noch finden, wie das geht und gut geht.
Also was ich gut finde daran bei Newsom ist, dass Trump ist ja 100% ironiefrei. Das ist, der meint, also alles, was, es gibt ja kein Humor dort oder Ironie. Und,
unfreiwillig und, schon.
Ja, nur eben, aber das zeigt ja Gavin Newsom genau auf, dass er 1:1 kopiert und alle kaufen, also er hat in 24 Stunden $200,000 gemacht mit seinem Online-Store, weil die Leute das einfach lustig finden. Also es, und das ist dann eben Ironie. Natürlich ist Ironie auch immer gefährlich, weil man es also die
missverstehen kann.
Ja. Ja, und die Trumper verstehen das natürlich nicht als Ironie, sondern die finden jetzt, ja, das ist, der kopiert unseren Präsidenten. Mhm. So, seine tolle Art zu kommunizieren und so. Aber ja, ich finde das schon ziemlich gut eigentlich. Das ist, also nicht, das soll jetzt nicht jeder Demokrat überall machen, aber die, die noch gehört werden, die sind ja auch ein bisschen grob schlecht. Also eben Kampfsportsprache. Mhm. Die sind ja wirklich ein bisschen grob und beleidigen zurück und so weiter, nicht? Also.
Ja, mit Spaß oder Witz lassen sich ja die Leute dann auch wieder gewinnen. Das zeigt ja auch, eben nochmal um nochmal auf die Beschimpfungen der neuen Rechten zurückzugehen, das ist ja auch etwas, was irgendwie, wenn jetzt alle von Wokistan sprechen und von, das ist ja auch etwas Lustiges, was man sich dann wieder reappropriieren kann oder was man dann auch ironisch verwenden kann und wo man auch vielleicht ein bisschen subversiv dann diese Sprache entkräften kann. Oder diese, also auch im übertragenen Sinn, die Sprache im Sinne einer Propaganda oder einer werberischen politischen Kampagne.
Ja, und diese Brutalität vielleicht dann auch ein bisschen ablenken kann, also dadurch, ja. Also ich fand ja eigentlich die Tim Walz Kampagne als Vize fand ich ziemlich gut, dass er einfach gesagt hat, ja, die sind doch einfach komisch, diese Leute. Schaut sie euch doch mal diese Leute. Also war natürlich, hat nicht funktioniert, aber war eigentlich eine gute Idee, mal zu sagen, hey, aber dem würde ich nicht mal einen Gebrauchtwagen abkaufen. Also ja, so.
Ja, es ist ein archetypischer amerikanischer Altautoverkäufer.
Trump, ja, genau. Der sagt,
ich habe Car Salesman.
Die besten Autos.
Oder Snake Oil.
Also ja, Snake Oil ist dann eher Kennedy.
Und dafür hat er ja auch einfach ein Wort recht stark gemacht, nämlich weird.
Mhm, genau.
Weird ist ja eigentlich etwas, was nicht per se eine Beschimpfung ist, aber was es dann ein bisschen geworden ist vielleicht. Oder,
ja, und weird ist, glaube ich, ein Wort, das man nur verwenden kann, wenn man einen Schritt zurück macht. Also es ist eine Art, von hier aus gesehen ist das weird. Also, und wenn man drin ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, wie weird etwas ist. Und ich glaube, das war die Stärke an dem Wort. Das ist eigentlich eine Art Betrachtung aus der Ferne ist oder auch eine Rezension sozusagen von dem, was passiert.
Vogelperspektive.
Ja.
Eine Einladung auch vielleicht, es nachzutun, in die paar Schritte zurückzumachen.
Mhm. Genau, ja.
Aber eben in der Bubble funktioniert das natürlich dann bestens. Also die, ich habe so ein ironisches T-Shirt gesehen in Deutschland, das mir in diesem Zusammenhang sehr gefallen hat. Und das ist der moderne Satzbau, steht da drauf auf dem T-Shirt. Und dann steht der moderne Satzbau besteht aus vier Elementen: Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Mensch, Alter, Dicker, nach Auswahl.
Ja.
Da hoffen wir doch, dass diese Ironie auch ankommt beim Gegenüber oder dass das verstanden wird. Oder sind wir schon so weit, dass das so Fronten aufbaut, dass man da gar nicht mehr hinschaut? Wenn man zu einer Gruppe gehört, dann will man sich das gar nicht mehr antun.
Also mir geht es schon so, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich kein Verständnis für irgendjemand, der jetzt noch auf X ist. Ich weiß nicht, warum. Also, warum man das sein sollte. Das ist so dermaßen erstens voller Bots und zweitens eigentlich nur noch dazu da, mich zu beleidigen oder mich irgendwie dazu zu bringen, auch so zu sein. Ich finde, wenn niemand mehr auf X wäre, dann wäre es genauso unwichtig wie Truth Social oder so. Also, das müsste man eigentlich sterben lassen, ja. Finde ich. Und ich finde das ein großes Problem, dass jetzt diese Tech-Giganten alle so Trump-Fans geworden sind. Und wir sind doch aufgewachsen mit dem so linken und tollen Facebook und dem super lieben Instagram und so. Und jetzt ist das alles irgendwie, also ich verbringe praktisch keine Zeit mehr auf Social Media jetzt. Das hat mich wirklich also spätestens seit Gaza bin ich beelendet von dem Ganzen, weil es ist so dermaßen blöd geworden und aggressiv.
Es ist natürlich die Tatsache, dass da ein paar wenige sehr viel Macht haben darüber, welche Nachrichten und welche Sprache sich durchsetzen kann, was viral geht und was nicht, ist...
Und was dir selbst auch serviert wird, das ist ja auch noch das Problem. Ne? Ja.
Zutiefst undemokratisch und nicht die Art und Weise, wie wir es uns gewohnt sind oder wie Gesellschaften eigentlich verhandeln über Fakten und Wörter und
es ist eigentlich ein Racket, also nach Horkheimer wäre das so diese Racket-Theorie, also dieses Mafiöse, das Leute gezielt attackiert und ausschließt und andere belohnt und so weiter für Loyalität. Das ist genau dieses Modell eigentlich, das ja interessanterweise Horkheimer nicht in der Politik festgemacht hat zuerst, sondern im Kulturbetrieb, in Kulturvereinen. Also das kann man ein andermal darüber reden vielleicht.
Ja, das wär sicherlich interessant, aber jetzt was anderes. Also ich gebe es zu, ich bin Teil dieser Boomer-Generation, die angesprochen wurde, und wir sind mit gewissen Prinzipien aufgewachsen, die haben wir mehr oder weniger alle geteilt. Und ich muss schon sagen, mir macht das manchmal, also mich beelendet, wie du auch schon gesagt hast, es macht mir auch Angst, dass man das Gefühl hat, Menschenskinder, können wir überhaupt noch miteinander reden? Abgesehen davon, mit wem reden wir eigentlich hier? Das ist nämlich noch eine andere Frage. Klammer ich war dann im Moment aus, aber können wir überhaupt noch miteinander reden über drei Wörtermitteilungen und Beleidigungen hinaus?
Ich würde ein Fragezeichen vielleicht auf das drauf machen. Also ist es denn wirklich so, dass früher alle viel mehr die gleichen Meinungen, Haltungen, Fakten geteilt haben? Oder warst du früher nicht genauso auch in Gruppen und Bubbles unterwegs?
Ja, ich habe mir die Frage auch schon öfters gestellt, ob das tatsächlich so ist. Also, dass wir früher anders waren. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, wo es mir ziemlich offensichtlich scheint. Unsere Lesevorlieben. Wenn du sagst, dies sind die 50 wichtigsten Bücher der deutschen Literatur, dann konnten sich die Leute 1970 relativ gut darauf einigen, was die wohl sind. Und heutzutage hättest du wahrscheinlich, ich weiß nicht.
Vor allem würdest du die Frage gestellt, was ist ein Buch, wäre die Frage.
Das ist natürlich dann die andere Frage, natürlich.
Aber ist das nicht auch eine gute Entwicklung, dass die 50 wichtigsten Bücher der Weltliteratur diverser geworden sind, sozusagen?
Das finde ich unbedingt,
also ist ja auch ein enormer Machtfaktor. Und was waren denn diese 50 Bücher und wer hat die denn geschrieben?
Also Kanonisierung.
Wer hat dann darüber geurteilt, was die sind?
Genau, und wer hat sie überhaupt lesen können? Also...
Ich glaube auch, dass Kanonisierung ein Riesenproblem war, ganz lange Zeit. Und das eigentlich, ich meine, es gab vor 20 Jahren noch Fächer wie vergleichende Literaturwissenschaft, die dann einfach Englisch, Französisch und Deutsch verglichen hat. Mhm. Also, und das, ich denke auch, dass es da eher eine Öffnung, eben, ich denke auch, wenn man so sich zurücksehnt nach einfacheren Zeiten oder besseren Gesprächskultur, ist das ja auch immer die Frage, für wen? Für wen einfacher? Wer würde davon profitieren? Und es haben einfach jetzt auch tendenziell mehr Leute eine Stimme eigentlich, würde ich mal sagen.
Ja, soweit so gut. Also soweit bin ich total einverstanden.
Ja, ja, und also was sich sicher nicht wegdiskutieren lässt, ist, dass der digitale Raum viel mehr Resonanz schafft für viel mehr verschiedene Leute und dass eine gewisse politische Polarisierung zu beobachten ist. Aber im Privatleben frage ich mich ja tatsächlich, ob diese Bubbles, die wir immer heraufbeschwören, ob die nicht immer schon ein bisschen da waren.
Das ist gut möglich. Vielleicht musste man sich mehr mit anderen herumschlagen, also mit anderen Bubbles, weil man eben halt offline man ging in eine Schulklasse und musste mit allen irgendwie auskommen. Man hatte nicht kuratierte Inhalte also zugeschnitten. Ich finde das auch ein Riesenproblem. Ich höre gerne immer noch zum Teil Radio, weil einfach Zeugs kommt, wo ich keine Ahnung davon habe und nicht ausgewählt ist für mich. Mhm. Also sei es Musik oder Textbeiträge oder irgendwas. Und das finde ich schon ein bisschen, also die Verengung der Bubble, also auf eine Person, das ist das Problem, glaube ich.
Der Medieninhalte, gell?
Ja, dass man selber einfach, dass man selbst zu einer Bubble wird. Und ich glaube, das ruft auch diese enorme Aggressivität hervor, dass sich die Leute nämlich extrem alleine fühlen und einsam. Ich glaube, das ist das Problem, dass die Algorithmen darauf erpicht sind, jedem das perfekte Online-Klima zu kuratieren, damit man möglichst viel Zeit verbringt auf ihren Seiten, und dadurch ist man eine Monade und nicht mehr eine Bubble.
Aber eben das ist das, wo ich drauf raus will. Und die Auseinandersetzung findet vielleicht anders statt. Garantiert waren wir genauso gespalten, die ins Gimmick gingen, die halt dann eine Lehre gemacht haben. Halt. Aber man hatte dann plötzlich nichts mehr miteinander zu tun.
Mhm.
Und ich habe das sehr stark gespürt, zum Beispiel, wo ich von Zürich umgezogen bin nach Bern, weil da plötzlich ganz andere Leute mit mir herumstanden. Am Konzert zum Beispiel. Und plötzlich war die Bubble nicht mehr die gleiche, weil in Zürich hattest du sehr starkes Bubble-Verhalten.
Weil größere Stadt.
Mhm.
Ja, wenn du aufs Land gehst, an ein Open Air in einem kleinen Dorf, dann stehen da die Hip-Hopper und da die Rocker und da die Punk-Fans und so. Und die sind klar erkennbar, aber die sind alle am gleichen Ort und gehen an der gleichen Bar Bier kaufen und so weiter.
Genau, also im analogen Raum lässt sich es noch eben
nicht
weniger
vermeiden.
Ja,
zum Glück. Also apropos, ich habe heute, also für die Vorbereitung der Sendung, habe ich mich mal noch angeschaut, wer dann eigentlich bei Zeitungen heutzutage noch kommentiert. Also es ist ja oft auch eher, sagen wir mal, Leute, die Anstoß finden am Inhalt des Artikels, und selten eigentlich ein Lob oder so. Also bei Republik ist vielleicht eine Ausnahme, aber
ja,
sonst.
Auf unseren Dialogseiten sieht es ein bisschen anders aus. Also auch natürlich, wer Anstoß findet oder wer irgendwie animiert wird oder inspiriert wird, sagt etwas. Oder wer das super toll findet. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir stark präsent sind als Autorinnen und als Autoren, und auch halt unser Community-Team ist da sehr präsent. Also es ist nicht so ein leerer Raum, wo jeder hineinbläst, was er will, und dann keine Antwort kriegt, sondern da sind Leute präsent, die auch ein bisschen auch mal sagen, hey, dieser Ton geht so nicht, oder das war jetzt nicht besonders freundlich, halten Sie sich bitte an die Etikette. Und das macht dann ein ganz anderes Dialogklima, glaube ich.
Also ich habe mir die Nachnamen von Bund-Kommentatoren bei einem Artikel von heute aufgeschrieben und von Blick-Kommentatoren. Einfach der erste Artikel, der Kommentare hatte. Beim Bund war das Hintermüller, Martin Kurt, Moser, Fankhauser, Schneebeli und Häberlin. Beim Blick war das Vreni Huber, Pascal Tanner, Rudolf Lienhardt, Erik Büttler, Piet Durbach und Theo Merki. Also das ist eine extreme Bubble, nicht? Also wenn man denkt, das sind alles... es gibt keinen Wohnblock mehr in der Schweiz, der so angeschrieben ist. Das ist wirklich unglaublich. Also,
falls es die denn überhaupt alle gibt.
Ja, vielleicht sind es auch Künstler, also vielleicht heißen sie auch anders, aber man muss sich ja beim Bund schon auch registrieren und so weiter. Man kann natürlich abkürzen, wenn man will. Aber bei der Republik hat es auch zum Teil Kommentatoren mit Fotos. Und also wenn sie den ganzen Namen verwenden, das waren eigentlich auch durchs Band weg weiße ältere Männer.
Ja, und aber durchaus auch Anonyme.
Ja, Anonyme, genau, das ist auch möglich. Ja.
Da, das behalten wir nach wie vor bei, weil es halt auch manchen Leuten erlaubt, sich zu äußern. Und
als Safe Space.
Ja, genau. Ich glaube, es ist anonym kommentieren kann zum Guten wie zum Schlechten verwendet werden, aber ich glaube, oft auch ist es eine wichtige Möglichkeit für Menschen, die nicht Sanktionen erdulden möchten für Sachen, die sie sagen, die eigentlich völlig okay sind.
Ist das moderiert bei euch?
Im Sinne?
Also die Kommentare werden verletzende oder beleidigende Kommentare aussortiert?
Ja,
oder?
Ja, wir sortieren, also nach Etikette sortiert ein Team das aus.
Mhm.
Und wer sich im Ton vergreift, wird in der Regel darauf hingewiesen. Also wer sich im Ton vergreift, aber nicht die Etikette reißt, wird darauf hingewiesen.
Okay.
Genau.
Die Auswirkungen auf Sprache würden mich noch interessieren. Und zwar sind wir jetzt im schriftlichen Bereich, also dort im im Internet und ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt nicht irgendwie den Kulturpessimisten abgeben hier oder den Sprachpessimisten, aber trotzdem hat man das Gefühl, da geht ganz viel Sprachgefühl über Bord. Also ich lese viel Kürzesnachrichten, die sich in, also zum Beispiel dein Wohnblog, Raphael, den du erwähnt hast vorhin, wenn du Kommentare im Blick liest über die Fußballnationalmannschaft, bist du recht schnell bei deinem Blog mit den ganz verschiedenen Leuten aus der ganzen Welt und innerhalb von der dritten Nachricht fängt das Beleidigen an, das gegenseitig.
Ja,
das ist genau. Irgendwie wahnsinnig, oder? Und dieser offene Raum und gleichzeitig, was man dann liest, das nicht mal besonders schlau ist, ist voll grammatikalischen Fehlern. Ja, ich sehe da einfach eine Art von Plakatisierung der Sprache. Wärst du da einverstanden mit dieser Idee?
Ich weiß nicht. Also einerseits, ich glaube, dieser digitale Raum macht einfach sichtbar, was ist. Und das war wahrscheinlich vorher nicht viel anders. Ich habe immer ein bisschen Mühe. Also ich habe große Liebe zur Sprache und zu einer Sprache, die gepflegt ist oder zu Text, zu gepflegtem Text. Und gleichzeitig sperre ich mich manchmal als Linguistin ein bisschen gegen sehr normative Betrachtungen dessen, was richtig ist und was falsch. Und ich finde es immer interessanter, eher zu beobachten und zu beschreiben, wie reden denn die Leute und wie schreiben sie denn und warum. Und ich würde jetzt eher dafür plädieren, dass es eigentlich ja auch schön ist, wenn sich jede und jeder traut, auch zu schreiben, auch wenn er oder sie halt nicht grammatikalisch korrekt schreiben kann.
Ja, und dazu kommt sicher auch der spezifische Raum des Online-Kommentars. Also ich meine, wenn ich mal kommentiere irgendwo, dann schreibe ich auch anders, als wenn ich ein Gedicht schreibe oder wenn ich einer Lehrerin meines Sohnes schreibe. Also wenn ich einer Lehrerin oder einem Lehrer schreibe, schreibe ich eigentlich Deutsch aus dem 19. Jahrhundert absichtlich blumig und mit hochachtungsvollen Grüßen und so weiter. Auch ein bisschen ironisch natürlich. Aber wenn ich, ja, man kommt ja auch in einen Kampfmodus in diesen Kommentaren oder eben, das wird, also auf Facebook und Twitter und so weiter, wird ja das aktiv gefördert, dass man Inhalte kriegt, die einem sofort dazu bringen, laut zu schreien oder so. Und jetzt tippe ich das jetzt zeige ich der Welt, dass ich das ganz schlimm finde und so. Und dann, das ist eine Sprachmaske auch, nicht? Das sind ja verschiedene Sprachmasken, die wir aufsetzen. Und es gibt vielleicht Leute, die halt nur eine haben, aber die würden wahrscheinlich, eben, die schreiben grammatikalisch schreckliche Kommentare, aber die würden sonst gar nichts schreiben und nirgendwo. Also es ist ja nicht so, dass man denen die Schriftsprache verbieten sollte, nur weil sie sie nicht so gut beherrschen. Also, ja.
Trotzdem, ich hake nochmal nach. Es ist nicht, dass ich nicht einverstanden wäre mit dem, was ihr sagt. Überhaupt nicht. Ich beobachte einfach auch Beispiele. Als Bruce Springsteen auf Europa-Tournee ging, hat er etliche Ansprachen gegen Trump, schon wieder dieser Mensch in dieser Sendung, hat er etliche Ansprachen gemacht, wo er Donald Trump und seine Politik verurteilt hat. Das ist sein gutes Recht. Er hat eine große Bühne und dann macht er das. Und dann wird das kommentiert in den Online-Spalten und irgendein Bot setzt sich in Bewegung und schreibt, sogar Billy Joel, ein alter Kumpel von Bruce Springsteen, hätte jetzt seine gemeinsame Tournee durch Amerika abgesagt, wegen den Aussagen von Bruce Springsteen. Was daran stimmt alles nicht. Es gibt keine geplante Tournee von weder Billy Joel noch Bruce Springsteen, noch gar keine gemeinsame. Mhm. Und unten dran die Trump-Anhänger in Hunderten geschrieben haben, Recht geschieht's ihm, dem Bruce Springsteen.
Bravo, Billy.
Und dort muss man schon sagen, wissen wir noch, wie Sprache funktioniert? Ist das immer noch das Vehikel, wo wir uns drin unterhalten? Oder ist das auch abgeschaltet? Eben Witz und Ironie ist ja etwas, was im Schriftlichen schwer vermittelbar ist auch.
Ja, es ist natürlich zum unglaublichen psychologischen Kriegsführung geworden. Also Großmächte haben begriffen, dass sie mit solchen Aussagen einfach viel disruptiver sein können als mit Nervengas. Letztendlich. Also die können ganze Gesellschaften und Demokratien kaputt machen mit solchen Bots. Also die einfach, ich meine, in Kanada waren über 40%, die sich an den Wahlen aktiv beteiligt haben auf Facebook, waren Bots, und über 70% waren zitierte Quellen, die es nicht gibt. Also, und das ist, ja, also ich meine, das ist Kriegsführung, das hat dann nichts mehr mit Etikette oder sowas zu tun. Das ist natürlich gesteuert.
Und es hat auch wenig mehr mit gesellschaftlichem darüber sprechen oder aushandeln zu tun, wie Sprache funktioniert. Es ist, da ist die Macht wirklich bei den Plattformen und bei den Leuten, die diese betreiben.
Ja, da ist das Problem eher wahrscheinlich Bildung und Leichtgläubigkeit, also einfach Bildung, die fehlt, oder also sagen wir mal Medienkompetenz, hat man dem mal gesagt, also dass man unterscheiden kann zwischen was ist Bullshit und was ist irgendwie recherchiert. Ich meine, mit AI wird das jetzt, also mit KI wird das jetzt noch 10-mal schlimmer, dass man eigentlich, die Videos erkennt man ja noch eigentlich, aber die Großtante auf Facebook erkennt das nicht. Also ja, die sagt, ja, schau mal, Donald Trump ist endlich verhaftet worden oder so.
Dabei stimmt daran gar nichts.
Leider gar nicht viel, ja.
Ja, und trotzdem irgendwie, ja, mir macht es einfach Angst, auch wenn ich das sehe, diese ganze Wut auch im Umgang mit Sprache. Mhm. Das ist ein riesengroßes Feld und das wird aufgetan dort. Früher gingen die Leute ins Fußballstadion und haben Nonsens runtergebrüllt.
Oder sich verprügelt ein oder bisschen.
Oder irgend sowas. Und heutzutage verlagert sich das so wie in eine Internetwelt, wo ich denke, Menschenskinder, ist das wirklich die Sprache, die wir lieben, mit der wir eigentlich was anderes möchten?
Aber die findet ja auch noch statt, oder? Anderso einfach.
Ja, es hat einfach sehr viel Lärm jetzt darum herum, nicht? Also natürlich gibt es immer noch schöne Literaturlesungen und tolle Gespräche, die man führt und so, aber es hat einfach sehr viel so weißes Rauschen darum herum, habe ich das Gefühl. Und man kann sich, glaube ich, viel mehr als früher die Illusion geben, dass man eben nicht alleine ist, wenn man extrem alleine ist. Also das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Ich glaube, dass diese Wut, die sich ausdrückt in der Sprache, eben nicht aus der Sprache herauskommt, sondern aus der Existenz, die geführt wird. Also dass also es waren noch nie so viele Männer zwischen 20 und 35 allein, ohne Partnerin und so. Und das ist eigentlich eine Kriegsvorbereitung. Das drückt sich eben aus, dann auch sprachlich und so. Und Existenzängste, Geldnot. Also ich glaube, die sozialen Umstände sind schon das, was mir eher mehr Sorgen macht eigentlich noch, als die Verrohung der Umgangsformen.
Weil, der Wunsch nach Zugehörigkeit ist wie so ein Grundbedürfnis, ein anthropologisches Grundbedürfnis.
Ja, genau. Und das Wissen dann eben gewisse Kreise extrem auszunutzen mit solchen Codes, wie wir am Anfang darüber geredet haben. Also wenn ich sage Wolkistan, dann bin ich sofort zugehörig zu einer Manosphäre oder so, die alle ganz toll sind und tolle Autos fahren und erfolgreich sind im Beruf, obschon es die alle dann nicht gibt. Aber man ist dann irgendwo zu Hause, nicht?
Ja, und gleichzeitig ist das Internet natürlich auch ein Ort, der Einsamkeit fördert.
Ja, sicher. Also je mehr Zeit ich im Internet verbringe, desto weniger Zeit verbringe ich draußen mit Sport oder mit anderen Menschen oder im Café. Ja. Unbedingt.
Ja, und eben, ich möchte auch noch mal betonen, die Wirklichkeit ist bis jetzt noch nicht kuratiert für mich. Und das ist eigentlich, finde ich, das Wertvollste, dass man eben in den Wald geht und wirklich nicht nur das sieht, was man schon kennt oder so.
Oder was ein Algorithmus für dich parat gemacht hat, oder?
Ja, ich gehe noch nicht in den Wald, weil ich noch keine Brille habe, die mir das Zeugs zeigt, die mir dann sagt, auf diesem Ast da oben sieht man jetzt eine Eule sitzen oder so.
Tipp aber ja nie Bremgartner Wald ein, bevor du dorthin gehst, weil nachher weiß nämlich dein Computer,
dass ich dort war.
Dass du dort warst und dass du in Zukunft auch gerne dorthin möchtest. Mhm. Zum Schluss möchte ich noch mal fragen, ja eben, was ist denn zu tun, wenn man in solchen Diskussionen überhaupt mitmacht? Also ich meine, man hat ja ein Gegenüber, man hat das Gefühl, da wird um Sachen gerungen, die uns eigentlich wichtig sind, oder? Du bist jetzt aktiv noch Journalistin und befasst dich mit so Sachen. Ja, was ist denn zu tun? Einfach geradeaus weiter sagen, was deine Wahrheit ist? Oder wie gehst du damit um?
Sagen, was deine Wahrheit ist, sagen, woher du kommst und warum. Aber ich glaube auch, das Gegenüber fragen, was es denn genau meint, wenn es sagt, woke, und, oder zum Beispiel jetzt, und warum eigentlich und was denn das bedeutet.
Dann sagt das Gegenüber, ja, recherchier doch mal.
Ja, das ist dann, wird der Ball dir oder dir zugespielt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du musst immer beweisen, was sie für ein, dass das nicht stimmt.
Was ja, wenn du nicht weißt, was woke ist, dann schau es nach.
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es lohnenswert, wenn wir uns darüber austauschen, was wir meinen, wenn wir X sagen. Also das Sprache, dass wir Sprache auch metasprachlich betrachten und miteinander sprechen über Begriffe.
Ich finde auch wichtig, dass man sich wirklich um die eigene seelische und geistige Gesundheit kümmert und nicht verkümmert, indem man in jeden Kampf hineingeht, der einem angeboten wird. Weil das ist, das Internet oder die Social Media ist zu einer Radikalisierungsmaschine geworden, weil das einfach Geld einbringt. Und da sich zu entziehen, ist schwierig, dass man nicht selber in diese Spiralen dann reingeht, wo man immer wieder bestätigt wird, dass man den Heiligen Krieg führt und alles richtig macht und so weiter. Und das ist eigentlich sehr schlecht, glaube ich, für das Wohlbefinden. Mhm. Also ich finde, ich höre jetzt mir zum Beispiel Audiobücher an von Romanen, die vor 30 Jahren geschrieben sind, anstatt jeden Tag ständig News zu hören.
Ja, die Psychohygiene ist etwas ganz Wichtiges. Ich finde das schon noch interessant, dieses mit dem, die Leute fragen, was meinst du genau, wenn du dieses Wort verwendest? Also mir ist das zuerst mal bei der No-Billag-Diskussion aufgefallen, wie Leute ständig von Staatsfernsehen und Staatsradio geredet haben. Und auf Rückfrage kam dann meistens nicht mehr viel, außer irgendwie Mainstream, du, Langweiler.
Du Böser.
Du Böser, einfach ganz generell.
Also ja, und ich glaube, es gibt ja auch wie so, also es gibt so die radikalisierte neue Rechte, die diese Begriffe ganz bewusst als politische Kampfbegriffe nutzt. Und dann gibt es auch ganz viele Leute, die das sehen und lesen und nutzen, ohne wirklich sich bewusst zu werden, was sie denn, was da alles die Konnotationen von sind.
Und was wer davon profitiert und wer darunter leidet und so weiter.
Und da lohnt sich der Diskurs. Mhm. Aber ja, zur Psychohygiene.
Nein, das, ich finde auch, dass ich, also ich bin ja nicht, ich verschließe mich nicht den Diskurs, aber ich bin skeptisch mit Leuten, die ich gar nie offline getroffen habe, online zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemandem was bringt, außer meinem Wutpegel. Also ich glaube, wenn du mit Leuten dich auf längere Diskussionen einlässt online und du weißt nicht, wer dahinter steht, dann ist das eigentlich, bringt das niemandem was. Es
genau. Nützt dann auch nichts, wenn ich dann bei Staatsfernsehen sofort Nordkorea hinschreibe, wird das Gegenüber auch nicht unbedingt
meiner Nordkoreaner ist.
Nordkoreaner
ist, genau. Ich glaube, da ist es so ein bisschen wie mit dem Faktencheck, gut überlegen, ob sich das lohnt. Genau,
genau, ja, denke ich auch. Eben, welche Battles kann man gewinnen und warum muss man sie führen? Also das finde ich schon sehr wichtig, weil sonst treibt man es. Ich finde es ja lächerlich, wie jetzt irgendwie 50-jährige Männer aufeinander losgehen hier und weil der eine pro-israelisch ist und der andere pro-palästinensisch und sie führen einen riesen Online-Krieg hier in der Schweiz. Wem bringt das was? Also weder der politischen Situation noch irgendwelchen betroffenen Menschen. Das geht nur um Ego-Feeding eigentlich. Ja.
Ganz viele Leute mit großem Sendungsbewusstsein. Und anstatt das Gespräch wird halt dann oft mal ein Geschrei draus, leider. Behalten wir es mal bei, dass wir um Sprache ringen auf vielleicht eine andere Art und dass wir die Wörter beim Namen nennen. Was für ein schönes Bonbon.
Oh.
Ja, zum Abschluss. Marie-José Colli und Raphael Owada, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Fakum.